FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG Vibes-Episode. Nina Ascheron-Polter sprach mit Dirk Engel, Markt- und Medienforscher mit Leidenschaft für Werbung und Konsumentenverhalten, wieso ein Schokoriegel High Involvement sein kann und wie der Handel der Zukunft aussieht. Jetzt im Gespräch.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute mit Dirk Engel. Dirk ist Markt- und Mediaforscher mit Schwerpunkt Werbung und Medien. Herzlich willkommen, Dirk.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Lieber Dirk, wie wird man denn Markt- und Medienforscher?
Naja gut, indem man es einfach macht. Also Hintergrund ist natürlich schon mein Studium. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und Psychologie und Soziologie im Nebenfach, hat auch noch einen Aufbaustudiengang Marketing gemacht. Und das war quasi, da habe ich so das Handwerkszeug gelernt. Und ich habe aber dann in einer Mediaagentur angefangen, war dort in der Forschungsabteilung und habe da quasi alles, was mit Medien, mit Mediaforschung, mit Reichweitenforschung, mit Werbewirkungsforschung, aber auch Zielgruppenanalysen, qualitative Forschung, das habe ich alles dort gelernt. Das Schöne an so einer Mediaagentur ist, man hat sehr viele unterschiedliche Kunden, das heißt, man hat eigentlich, ist nicht auf irgendetwas konzentriert, ja, sondern man, jede Woche hat man neue Aufgaben, neue Methoden, neue Zielgruppen, neue Branchen, neue Marken. Und das war eine sehr gute Schule. Und seit jetzt 13 Jahren bin ich selbstständig und forsche eben weiterhin, versuche so breit wie möglich meine Forschungsgebiete zu suchen.
Das hat auch schon ein bisschen meine Anschlussfrage beantwortet, wie genau du dich denn dann auch festgelegt hast. Also ganz konkret eben auf das Thema Werbung und Medien. Was macht für dich den Reiz aus? Also du hast ja schon gesagt, die Abwechslung, unterschiedliche Kunden. Es hätte ja auch ein anderer Schwerpunkt sein können.
Es hat sich so ein bisschen so ergeben. In meinem Studium habe ich mich mit auch natürlich mit anderen Formen der Kommunikationswissenschaft beschäftigt und habe auch immer als Journalist gearbeitet, habe auch direkt nach meinem Studium als Lokaljournalist gearbeitet. Aber dann hat sich's ergeben, dass ich fand Werbung immer interessant, ich fand Werbung immer spannend. Damals, als ich studiert habe in den 80er Jahren, da war das Privatfernsehen und der Privatrundfunk gerade ganz neu. Da hatte Werbung einen riesen Sprung gemacht. Ja, es war plötzlich, Werbung war cool, Werbung, über Werbung haben alle gesprochen. Die Leute sind, also ich und meine Freunde sind ins Kino gegangen und haben uns die Cannes-Rolle angeschaut, also quasi die prämierten Werbespots. Ja, wir haben dafür bezahlt, uns Werbung anzuschauen, 2 Stunden lang. Das war einfach eine spannende Sache und deswegen habe ich mich auch während meines Studiums immer mit Werbethemen beschäftigt und bin dann auch in der Werbeagentur gelandet und war da auch sehr, das hat mir damals sehr gefallen, das war Ende der 90er Jahre, war das noch die Ausläufer der goldenen Zeit der Werbung.
Jetzt haben wir uns heute verabredet, um auf 3 Themenschwerpunkte zu schauen. Zum einen Konsumentenverhalten, dann die Medienkanäle und zum Abschluss die Zukunft des Einkaufens. Beginnen wir einmal mit dem ersten, das Konsumentenverhalten. Welche Entwicklung beobachtest du denn aktuell beim Konsumentenverhalten? Was stellst du fest?
Naja, im Augenblick haben wir ein typisches Beispiel für eine Krisensituation. Das heißt, die Menschen sind nach wie vor nicht ausgabefreudig. Sie sparen lieber das Geld, sie achten auf ihr Geld. Hängt alles damit zusammen. Inflation, Lebenshaltungskosten sind gestiegen. Das führt dazu, dass man beim Konsum eben doch sehr zurückhaltend ist. Ja, also da sieht man das, was in der Psychologie immer die viel zitierte Pyramide der Bedürfnisse ist von Maslow, ja, wo viele sagen, das ist doch alles veraltet. Nee, es ist nicht veraltet. Man sieht in dem Augenblick, wo es Bedürfnisse wie Sicherheit und Gesundheit, das hatten wir in der Corona-Zeit, oder eben auch, ich muss auf mein Geld achten, ich muss darauf achten, dass ich bei steigenden Kosten immer noch für meine Familie richtig und gut einkaufe, dann merkt man, dass viele andere Sachen, ja, Selbstverwirklichung, Luxus, Spaß, Statussymbole in den Hintergrund geraten. Ja, das haben wir ja gerade aktuell die Situation, und durch die ganze wirtschaftliche Entwicklung, auch jetzt hier die der Handelskrieg, der uns vielleicht mit den USA bevorsteht, führt alles dazu, dass auch die Verbraucher und Verbraucherinnen eben sich eher zurückhalten. Und dann werden plötzlich auch andere Themen, die vor einigen Jahren mehr im Fokus waren, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, fairer Handel, gesunde Lebensmittel, ja, die hat nicht mehr so diese Aufmerksamkeit, die es vor ein paar Jahren hatte, weil man jetzt tatsächlich doch mehr wieder auf den Preis achtet. Ja, das ist eine kurzfristige Sache. Langfristig glaube ich schon, dass es natürlich gewisse Megatrends gibt, also die das Konsumverhalten langfristig verändern. Das ist nach wie vor Individualität. Ja, ich versuche meine Individualität durch meinen Konsum auszudrücken. Ja, das Ich sage das immer ganz gerne, als ich Kind war, ja, da hieß es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Punkt. Ja. Wenn du heute mit einer Familie essen gehst, dann hat jedes Kind ganz eigene Essgewohnheiten. Ja, ich habe Freunde, die sagen, sie können mit ihren Kindern gar nicht mehr gemeinsam essen, weil die ganz andere Sachen essen, die achten auf vegan und weiß der Teufel was alles. Das ist zeigt schon quasi auch im jüngsten Alter schon individuelle, also das Zelebrieren der eigenen Individualität. Ja, und deswegen, das glaube ich, ist nach wie vor ein Punkt, der weitergeführt wird, der also schon quasi seit vielen Jahrzehnten unser Konsumverhalten prägt, aber unsere Individualität auszuleben, das machen wir eben durch Konsum. Das ist ein interessanter Trend, den wir haben. Es gibt noch ein paar andere, also das Thema Nachhaltigkeit wird wieder irgendwann mal wieder wichtiger werden. Ja, auch in dem Augenblick, wo der Klimawandel und die Folgen des Klimawandels deutlicher werden, wird es auch da neue Zwänge geben, Sachzwänge, aber auch durchaus wahrscheinlich Regulierungen von Seiten des Staates, dass der Konsum plötzlich eingeschränkt ist. Wir hatten in den letzten 30, 40 Jahren oder seit den 50er Jahren immer ein Anwachsen der Konsummöglichkeiten, der Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, in alle Richtungen, ja. Luxussachen waren, die früher Luxusgüter waren, konnte sich jeder leisten. Die Sachen, die früher aufwendig zuzubereiten waren, konnte ich mir durch Fertiggerichte und Ähnliches, konnte ich Zeit sparen. Die ganze Sache mit auch ein übersteigerter Genuss, ja. Wenn man mal überlegt, wie sich zum Beispiel unser Umgang mit Kaffee verändert hat. Früher gab es Kaffee, den hat man bei Tchibo gekauft und das war Filterkaffee und was anderes kannten die Deutschen gar nicht. Ja, heute ist man beleidigt, wenn man an einen Kiosk geht und kriegt da keinen Latte Macchiato, wo früher keiner gewusst hat, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, und man redet über verschiedene Kaffeesorten aus verschiedenen Anbaugebieten. Es gibt Kaffee, der wahnsinnig teuer ist, ja. Bier, ja, das Thema Craft Beer, ja, früher hat man ein Bier getrunken, das vor Ort gebraut wurde. Ja, da gab's vielleicht Pilz und Export, aber das war die einzige Varianz. Heute hat man da auch eine riesige Vielfalt, ja, von großen Marken, kleinen Marken. Diese Verfeinerung, ja, kannte man früher nur vom Wein. Ja, Weinkenner gab es schon immer, ja, aber heute gibt es sogar Sommeliers für Bier, Sommeliers für Mineralwasser, Sommeliers für Tee und Kaffee, ja, also da gibt es eine ganz große Verfeinerung. Auch das hat was mit Individualität zu tun, aber auch durchaus mehr, das sind die neuen Statussymbole.
Mhm. Ja, das heißt, also nochmal im Überblick, aktuell ganz klar hohes Preisbewusstsein aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit und Individualität spielen eine große Rolle. Wenn wir nochmal bei dem ersten bleiben, das Thema Preisbewusstsein. Jetzt gibt es ja nun mal auch Produkte, die einfach gekauft werden müssen, Produkte des täglichen Bedarfs, gerade auch der LEH, versus ich kann mir natürlich überlegen, ob ich mir ein teures Produkt anschaffe oder nicht. Ja, da wird dann vielleicht auch eher darauf verzichtet. Aber in Bezug eben auf die Low-Involvement-Produkte. Was konkret kannst du hier sagen im Bereich des Konsumentenverhaltens?
Also der Begriff Low-Involvement und High-Involvement muss man ein bisschen vorsichtig sehen. Das ist kein Attribut des Produktes, sondern es ist ein psychologischer Begriff. Involvement bedeutet, dass ich bin da involviert, ja, also ich bin verstrickt, es ist eine Sache, die mir wichtig ist. Und da können Low-Involvement-Produkte, ja, also klassische Low-Involvement-Produkte, können durchaus in einer High-Involvement-Situation gekauft werden. Also Beispiel, ein typisches Beispiel sind immer die Schokoriegel, ja. Das ist Low Involvement, kostet nur ein paar Cent. Ja, was, also selbst wenn es nicht schmeckt, hat es kein großes Risiko, keine große Gefahr. Und High Involvement sind dann so Sachen wie zum Beispiel eine Lebensversicherung. Ja, da zahle ich über Jahre hinweg, da brauche ich Vertrauen und Ähnliches. Sondern stellen Sie sich vor, Sie sind 17 Jahre Azubi und kriegen von Ihrem Arbeitgeber vermögensbildende Leistungen, wollen eine Lebensversicherung abschließen, weil Ihnen das irgendjemand geraten hat. Bin ich da involviert? Ist das für mich dann eine High-Involvement-Entscheidung? Wahrscheinlich nicht. Ja, das übergebe ich dann an meine Eltern. Für die ist das eine High-Involvement, für mich ist das gar keine. Während ich, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sich für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz, für Tierschutz einsetzt, ja, dann kann der Kauf eines Schokoriegels auch eine High-Involvement-Entscheidung werden. Mhm. Ja, nämlich wird da zum Beispiel Palmöl verwendet, ja, wird da der Regenwald abgeholzt, damit werden die Kakaobauern fair behandelt. Ja, das kann durchaus sein, dass dann ein Schokoriegel tatsächlich ein High-Involvement-Produkt wird, auch wenn er nur wenige Cent kostet und selbst wenn er ein bisschen teurer ist, kostet er auch nur 2 Euro oder 3.
Anders liegt.
Ja, aber trotzdem, das ist ein psychologisches Phänomen. Trotzdem kann man schon so ein bisschen sehen, dass natürlich so typische Produkte des täglichen Bedarfs im Zweifelsfall dann doch auf Basis des Preises gekauft werden. Also Beispiel, wenn man Umfragen macht, dann sagen viele Leute, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit ist, ja, wie wichtig ihnen ökologisch angebaute Produkte, regional angebaute Produkte sind, ja. Wenn man sich aber dann anschaut, wie groß ist das Segment der Bioprodukte im Lebensmittelhandel, das ist gering, ja, das ist klein, das ist nach wie vor eine Nische. In der Psychologie nennt man das Say-Do-Gap, also die Einstellung führt nicht automatisch zu einem Verhalten. Ich kann, wenn ich die Einstellung kenne, das Verhalten nicht vorhersagen. Das Verhalten wird oft von Gewohnheiten, von äußeren Reizen, ja, von den Ansprüchen anderer geprägt. Ja, selbst wenn ich fest davon überzeugt bin als Haushaltsführender, dass es biologisch angebaute und fair gehandelte Produkte besser und wichtiger sind, ja. Wenn ich keine Zeit habe, darüber nachzudenken, wenn meine Kinder oder mein Mann oder meine Frau irgendwie von mir bestimmte Produkte will, wenn ich merke, oh, ich habe schon so viel Geld ausgegeben, ja, dann kaufe ich dann doch, ja, bei Aldi die günstigen Sachen, ja. Und nicht die teuren Bioprodukte, nicht die teuren fair gehandelten. Die kaufe ich vielleicht auch mal. Jetzt, wenn Ostern ist und ich was gut mit mir und meiner Familie was Gutes machen will. Ja, aber im Alltag sind es dann oft Sachzwänge, die dazu führen, dass ich doch was anderes kaufe. Obwohl ich, wenn man mich fragt, fest davon überzeugt bin, dass ich auf Gesundheit besonders achte. Ja, mehr als andere, ja, dass ich auf ökologische Anbau, auf Nachhaltigkeit, auf Klimaneutralität, dass mir das alles wichtig ist, dass ich darauf achte, aber im Alltag, dann sind es dann doch wieder andere Faktoren, die dazu führen, dass ich dann doch die billigen Marken bei Aldi kaufe, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Ja, wo ich nicht weiß, wie wurden da die Tiere gefüttert und ist da überhaupt Milch drin oder ist das alles nur Milchpulver?
Ja, ich würde gerne nochmal mit dir den Blick richten auf das Thema Private Label, also eigene Marken der Händler, die dann ja auch Alternativen schaffen zu anderen Herstellermarken. Welchen Tipp würdest du hier den Herstellern, den Manufacturern geben, um hier auch in Zukunft erfolgreich zu sein und Konsumenten zu erreichen?
Naja, das ist nichts Überraschendes. Es ist quasi in die Marke investieren. Ja, also die Marke aufzubauen. Das bedeutet konsequente Produktqualität, das bedeutet Kommunikation, ja, also die Markeneigenschaften herausstellen, das auch bekannt machen, auch den immer darauf zu achten, dass es eben nicht nur die eigenen Kunden das wissen, wie toll die Marke ist, sondern dass jeder das im Grunde weiß, ja. Das wird oft eben vergessen, ja, wenn ich quasi nur meine Kunden anspreche, ja, dann ist das zwar schön und gut, aber Marken haben ja oft auch eine Funktion nach außen hin, ja, sie sind Statussymbol, ja. Ich möchte ja, dass die anderen sehen, dass ich mich besser ernähre als andere, ja, dass ich fair gehandelte Produkte habe oder dass ich besonders auf Gesundheit oder Geschmack oder Qualität achte. Also müssen die anderen, ja, selbst die sich die Produkte vielleicht gar nicht leisten können, müssen wissen, wie toll die sind. Ja, also deswegen ist Markenaufbau auch immer Kommunikation in die Masse und wir nennen das in der Werbeforschung oder einige nennen das Fame. Ja, ich muss also den Ruhm der Marke kundtun. Ja, und nicht nur bei denen, die sie nutzen, sondern quasi bei allen, weil dann haben sie erst diese Strahlkraft. Und das wäre mein Tipp, ja, in die Marke investieren, in Kommunikation investieren, in Werbung investieren. Alles das verbessert die Position der Marke in den Köpfen der Konsumenten. Und dadurch habe ich natürlich als Hersteller auch ein bisschen bessere Verhandlungsmacht gegenüber den Händlern. Eine Marke ist kein Produkt und kein Logo, sondern es ist das, es sind die Assoziationen, die in den Köpfen der Konsumenten vorhanden sind. Mhm. Ja, und die werden durch Produkterfahrung gebildet, die werden dadurch gebildet, dass ich sehe, wie andere Leute damit umgehen, wie andere davon berichten, aber sie werden auch ganz stark durch Kommunikation, ja, durch Werbung und durch andere Kommunikationsmaßnahmen gebildet. Und je reichhaltiger die Assoziationen sind, umso stärker ist quasi meine Marke.
Und als letzte Frage in unserer Rubrik Konsumentenverhalten. Ein Konsument ist ja nicht ein Konsument. Also es gibt ja eine große Vielfältigkeit. Wenn du einmal bestimmte Zielgruppen herausnimmst, bei denen du besondere interessante Veränderungen feststellst, kannst du hier Beispiele nennen?
Puh, das ist eine sehr weite Frage. Ich glaube zum Beispiel, dass heute Kinder eine ganz andere Art und Weise haben, wie sie mit Produkten, gerade auch mit Produkten des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittel, Ernährung umgehen. Ja, es gibt viele Familien, wo die Kinder sich zum Beispiel vegan ernähren, die Eltern normal ernähren und dann das Vegane immer mehr auf die Eltern auch rüberschwappt. Also das ist eine Sache, dass man heute also viele Menschen, auch viele junge Menschen, viel mehr über das Thema nachdenken. Also ja, es wird zur heilen Wolf mit Entscheidung. Auf der anderen Seite, was auch immer darüber gesprochen wird, ist, wie ist es mit älteren Zielgruppen? Ja, da gehöre ich mittlerweile auch schon dazu. Das sind die Generation X und die Babyboomer. Ja, Das sind die Generationen, die eigentlich das beste Leben hatten, die in den 60er, 70er, 80er Jahren, 90er Jahren immer gelernt haben, dass es eigentlich immer besser wird. Ja, und die auch finanziell gut ausgestattet sind, ja, und die natürlich auch sich einen bestimmten Lebensstil leisten können und deswegen auch sehr konsumfreudig sind und deswegen im Augenblick und auch in Zukunft noch bestimmt noch 10 Jahre, wenn nicht länger, für viele Produkte die interessanteste Zielgruppe sind, ja. Wichtiger als irgendwie Generationen oder Alter sind eigentlich Lebensphasen. Ja, eigentlich sollte man Zielgruppen eher nach Lebensphasen einteilen. Und als junger Mensch habe ich Mitte 20 habe ich ganz andere Konsumbedürfnisse, ganz andere Möglichkeiten. Ich achte auf ganz andere Sachen. Ich kann meine Freizeit ganz anders verbringen als in dem Augenblick, wo plötzlich das erste Kind geboren wird. Ja, dann ändert sich mein Leben radikal. Ja, und dann werden auch meine Konsumentscheidungen anders. Also deswegen über Generationen zu reden, mache ich eigentlich nicht so gerne. Das ist oft eine Vorstellung, die im Grunde also je genauer sich die Forschung die Generationen anschaut, umso geringer werden die Unterschiede zwischen den Generationen und die Unterschiede innerhalb der Generation, umso größer werden die. Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich Lebensphasen eine wichtige wichtig ist und sich anzuschauen und auch das hat natürlich die demografische Entwicklung hat da natürlich auch einen Einfluss drauf, dass zum Beispiel Familiengründung eher immer später stattfindet. Ja, das hat alles Einfluss auf unser Konsumverhalten. Mhm.
Damit kommen wir zur zweiten Themenrubrik, die Medienkanäle. Wir haben jetzt einmal den Konsument betrachtet. Jetzt gibt es ja eine reichhaltige Auswahl an Kanälen, die man als Marketier belegen kann. Kannst du uns hier einmal ja einen Überblick geben? Und dann würde ich gerne mit dir auf die Entwicklung der Medienkanäle eingehen.
Also grundsätzlich muss man sagen, dass es keine Medien gibt, die irgendwie gut oder schlecht sind, sondern alle Medien haben ihre Vor- und Nachteile. Und im Marketing sollte man diese Vor- und Nachteile kennen und einsetzen. Medien, die in letzter Zeit mehr und mehr kritisch betrachtet werden, wie zum Beispiel Printmedien, ja, haben ihre Vorteile. Ja, die funktionieren noch in vielen Zielgruppen. Ja, die sind gerade, wenn es darum geht, eine Marke aufzubauen, dann sind Zeitschriften, ist Werbung in Zeitschriften durchaus wichtig. Ich erreiche zwar weniger Leute damit, aber die Leute, die ich erreiche, ja, bei denen kann ich in den Köpfen Assoziationen aufbauen, die sehr wertvoll sind. Auf der anderen Seite zu glauben, dass alles jetzt irgendwie digital ist und digital sein muss, ist auch eine gewisse Gefahr. Ja, weil man sich da oft die Möglichkeiten von digitaler Werbung sind auch mitunter eingeschränkt. Ja, wenn ich in meinem Facebook- oder Instagram-Feed da nur irgendwie einen 6-Sekunden-Spot sehe, in diesen 6 Sekunden kann ich nicht viel vermitteln. Da kann ich keine Geschichte erzählen, da kann ich keine Informationen liefern, da kann ich keine Marke aufbauen. Ich kann nur kurz erinnern, dass es diese Marke gibt. Ja, also deswegen, man muss alle Kommunikationskanäle, die Stärken und Schwächen kennen und muss dann einen Mix haben, der alles zusammen, der dazu führt, dass die Kampagne zusammenwirkt, dass ich also die Stärken der einzelnen Medien ausspiele und die Schwächen der ein oder anderen Medien versuche, durch andere Medien wieder zu auszugleichen. Deswegen ist es heute eben viel komplexer, ja, eine Mediaplanung zu machen oder einen Marketing- und Medienmix festzulegen. Ja, das war früher einfacher. Da hat es gereicht, wenn ich in der Bildzeitung eine Anzeige geschaltet habe oder im Fernsehen, ja, als es noch 2 TV-Sender gab. Ja, dann früher oder später hat jeder meinen Spot gesehen. Heute ist das um einiges schwieriger. Und deswegen braucht man da auch mehr Erfahrung, mehr Fingerspitzengefühl und natürlich auch mehr Daten, ja, also mehr Informationen, mehr Erkenntnisse und um das besser aufeinander abzustimmen.
Wo ist denn für dich die Grenze zwischen früher und heute, wenn du sagst, dass es früher auch einfacher war? Also um das einmal einzuordnen.
Die Grenze ist fließend, ja. Es gibt auch heute noch, also ich habe das mal so gesagt, es gibt quasi drei Paradigmen des Marketings. Es gibt quasi das Massenparadigma. Ja, ich will eigentlich alle erreichen. Ja, das war vor 100 Jahren der Fall. Es gab plötzlich neue Produkte, es gab immer größere Schichten, die immer mehr Geld hatten. Also konnte ich ja sagen, hier, es gibt Persil und gekauft Persil. Und da war Reichweite eigentlich wichtig. Ja, weil im Grunde, es hat sich von selbst verkauft. Je mehr Leute es gekannt haben, umso mehr Leute haben es gekauft. Dann gab es das Zielgruppenparadigma. Ja, ich muss verstehen, welche einzelnen Zielgruppen welche besonderen Bedürfnisse haben. Und dann tue ich meine Produkte auf diese Bedürfnisse abstimmen und suche natürlich Medien, ja, die, wo ich diese Zielgruppen auch erreichen kann. Ja, das war die große Zeit zum Beispiel der Zeitschriften, ja, weil Zeitschriften immer Zielgruppenmedien waren. Ja, eine Frauenzeitschrift erreicht andere Leser als der Spiegel oder Automotorsport. Ja, das war, je besser ich die Zielgruppe ansteuern kann, je besser kann ich auf sie ansprechen. Das haben wir heute noch. Ja, das ganze Targeting im Online-Bereich ist quasi immer noch dieser Zielgruppenlogik. Das neueste Paradigma, ja, was die digitale Welt behauptet schon zu liefern, aber was tatsächlich nur ein Versprechen ist, ist tatsächlich ein One-to-One, also eine Personalisierung. Ja, ich kriege eine Botschaft, die sich speziell an mich wendet. Nicht an mich als Merkmalsträger, ja, als Mann zwischen 49 und 60, ja, sondern tatsächlich für mich persönlich, mich als Dirk Engel mit meinen Vorlieben, mit meinen besonderen Bedürfnissen, mit meiner gesundheitlichen Ausstattung, ja, mir gibt man ein ganz spezielles Angebot, was nur ich bekomme, ja, und niemand sonst. Das ist quasi das One-to-One-Paradigma, also die Personalisierung, und die haben wir noch nicht, ja, die haben wir nur ansatzweise, ja. Und ich glaube, alle diese drei Paradigmen laufen quasi, das Paradigma nicht das richtige Wort, aber diese drei Strategien, nenne ich sie jetzt mal, die laufen parallel. Ja, ich kann heute immer noch Werbung machen, da geht es nur auf Reichweite. Ja, da möchte ich die Leute, so viele Leute wie möglich, so oft wie möglich erreichen. Das ist dann, wir kaufen ein Auto.de und Carglass und ähnliches. Da geht es quasi, ich möchte alle Leute erreichen. Ja, weil irgendwann werden sie für mich relevant. Mhm. Zielgruppen, ja, wird im Digitalen immer wichtiger, und die Personalisierung, die One-to-One, das ist dann das, woran man gerade alle arbeiten, ja, und das wird das sein, was uns die Zukunft bringen wird. Je besser die Techniken sind, je besser auch Analysemöglichkeiten sind, ja, aber im Augenblick läuft das alles noch parallel, und auch das macht es natürlich schwieriger, weil ich natürlich überlegen muss, welche Strategie fahre ich dann eigentlich für meine Marke. Ja.
Und One-to-One würde natürlich auch vermuten lassen, dass wir den gläsernen Menschen haben und damit auch in die Zukunft der Bedürfnisse dieses Individuums schauen können. Und Werbung soll ja auch aus meiner Sicht inspirieren, soll ja auch neue Wege aufmachen und jetzt nicht nur das Bekannte wieder abrufen und dann zum Beispiel den Retention-Kauf fördern. Von daher fand ich diesen Einblick auch nochmal ganz spannend, und vermutlich braucht es auch die drei Wege, also der Masse, der Zielgruppe, One-to-One, um dann eben auch optimal zu kommunizieren.
Das ist gut zusammengefasst.
Damit kommen wir zur Zukunft des Einzelhandels. Hier würde ich gerne mit dir in die langfristige Perspektive gehen. Wir hatten ja auch schon bei uns im ersten Teil bei der Betrachtung der Konsumenten ein Stück weit auch den Ist-Zustand abgeklopft. Deswegen jetzt Zukunft des Einzelhandels. Welche langfristigen Veränderungen erwartest du im Einzelhandel?
die letzten Jahre gab es den Trend ganz einfach quasi hin zum E-Commerce, dass quasi alles im Internet gekauft wird. Das haben viele Geschäfte gemerkt, einige, also der stationäre Handel hat es gemerkt, einige mehr als andere. Ja, also Kaufhäuser und Elektronikfachmärkte, die haben ihre beste Zeit hinter sich. Kleine Läden haben es auch schwer. Die Supermärkte, denen geht es nach wie vor gut. Das ist bis jetzt nicht ins Internet gewandert. Aber da merkt man schon, also diese Tendenz wird es weiterhin geben. Ja, das führt natürlich auch dazu, dass Menschen auch wieder ein Bedürfnis haben nach Erlebnissen, ja, nach Haptik, nach Sensorik. Was sollen sie mit ihrer Zeit machen? Ja, da gibt es natürlich auch wieder den stationären Handel, der da seine Chancen hat, ja, indem man irgendwie besonders luxuriöse Food Halls macht, indem man schönes Beispiel ist immer Globetrotter, ja. Das ist, wenn man dort in den Laden geht, dann ist das schon eigentlich eine kleine Expedition. Ja, man kann die Kältekammer ausprobieren und alles Mögliche. Es ist also ein Erlebnis. Also das wird alles parallel geben. Ja, der Konsument wird nicht sagen, ich möchte nur das eine oder nur das andere haben, sondern der Konsument möchte eigentlich alles haben, und zwar dann, wann es ihm passt. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt, ja. Früher war es so, der Konsument hat sich nach dem Handel gerichtet. Ja, da war eben um 18 Uhr Ladenschluss. Ja, dann bin ich eben früher einkaufen gegangen. Ja. Heute ist das so, wenn ich irgendwo in einen Laden gehe und der macht um 22 Uhr zu, dann denke ich, das ist so eine Unverschämtheit. Wieso hat dieser Supermarkt nicht noch länger auf? Ja, also wir haben heute wir erwarten, dass der Handel sich nach uns richtet, ja, dass ich, wenn ich nicht in den Laden gehen kann, das alles online bestellen kann, dass ich das vorbestellen kann, dass man mir das liefert, man mir das dann liefert, wann ich will und wo ich Zeit habe. Und das führt dazu, dass man also wirklich Konzepte haben muss, die im Grunde alles abdecken. Ja, also einfach zu sagen, ich bin ein reiner Online-Handel oder ich bin ein reiner Versandhandel oder ich bin ein reiner stationärer Laden. Es werden eher konvergente Konzepte entstehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel in einer virtuellen Realität. Ja, im Augenblick ist das alles noch Spielerei, aber so wie wir ja schon quasi in einer Remote-Arbeitswelt arbeiten, ja. Ja, wir sitzen uns jetzt auch nicht Auge in Auge gegenüber, ja, sondern wir werden hier durch die Technik miteinander verbunden. Ja, und das wird es auch in dem Shopping-Bereich geben. Und da wird es auch neue technische Entwicklungen geben, wie tatsächlich Virtual Reality Headsets oder auch Sachen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, Projektionen in Raum, ja, die dazu führen, Scans, ja, dass man mir mich meine Maße abscannt und dann kann man mir zeigen, wie die Klamotten, die ich kaufen will, aussehen werden, und sie sind perfekt auf mich abgestimmt, ja, und das ist eine Mischung aus digitalen, virtuellen und stationären Einkaufserlebnissen. Ja, das wird sicherlich eine Entwicklung sein, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, weil alles, was in diese Richtung geht, Augenblick noch in den Kinderschuhen steckt.
Ja, jetzt auch mit Blick auf internationale Märkte, was kann sich denn Deutschland abgucken, um attraktiv für Konsumenten zu sein?
Naja, im Augenblick gucken alle nach Asien, nach China, nach Singapur, nach Korea, ein bisschen auch noch nach Japan, aber Japan ist gar nicht mehr der Vorreiter, der es früher mal war. Da geht man mit Technologie viel ungezwungener um. Da sind zum Beispiel solche Phänomene wie Social Commerce, also dass quasi einfache Menschen als eine Art Influencer Produkte anpreisen, das über, ja, also wirklich fast eine Massenbewegung, ja. Das ist, ja, das ist gerade das, was viele interessant finden. Der Handel hat sich schon dadurch geändert, dass eben ist das, was man zum Beispiel Fast Fashion nennt, ja. Also früher wurde zweimal im Jahr eingekauft im Modehandel. Ja, da gab's eine Herbst- und Winterkollektion und eine Frühjahr- und Sommerkollektion. Ja, wurde zweimal im Jahr eingekauft. Ja, dann haben Unternehmen wie H&M jeden Monat neue Produkte auf den Markt gebracht und jetzt haben wir Versender wie aus China und Südostasien, ja, die Produkte erst quasi produzieren oder verschicken, wenn man sie bestellt. Es ist im Augenblick sind das die Billigprodukte, aber das können genauso Luxusprodukte sein. Ja, also diese Emanzipation von Zeit und Raum, das ist quasi ein genereller Trend und den hat man in Südostasien wahrscheinlich jetzt schon besser verinnerlicht als in Europa, wo eben noch sehr viele alte Strukturen vorhanden sind, obwohl die immer weiter aufbrechen. Ja, was nicht schön ist für die, die früher mit den alten Strukturen gute Geschäfte gemacht haben. Ja, wie zum Beispiel die Kaufhäuser. Ja, die Kaufhäuser waren, als sie in den 60er Jahren entstanden sind, extrem umstritten. Ja, weil sie den kleinen Geschäften, ja, quasi die Kunden weggenommen hat. Die Amazons und Temus von heute waren damals die Kaufhäuser, die waren die Bösen. Heute sind sie diejenigen, die quasi mit als Erste über den Jordan gehen, weil sie die Kundenbedürfnisse in der Form nicht mehr so befriedigen können, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben, weil sich die Kundenbedürfnisse geändert haben. Und deswegen, da wird es immer eine Veränderung gehen. Ich glaube, dass man in Südostasien da viel interessantere neue Entwicklungen hat und die man sich dort anschauen kann. Da denkt man immer, naja, das passt nicht für Europa. Aber ich glaube, dass da sehr viele Impulse rüberkommen. Und da lohnt es sich, genauer hinzuschauen.
Ja. Auch losgelöst von der Zukunft des Einkaufens. Welche Forschungsfragen treiben dich aktuell um? Was findest du spannend? Wo würdest du gerne einmal näher reinschauen?
Ich habe immer viele Themen, die ich gerne behandeln würde. Da ich als selbstständiger kommerzieller Marktforscher unterwegs bin, brauche ich dafür Sponsoren. Ich bin keine Universität, ich bin kein Privatgelehrter, der aus Spaß irgendwas erforscht. Die Themen, die, glaube ich, wichtig im Augenblick sind gerade im Medienbereich die Frage, welchen Wert hat Journalismus für die Gesellschaft? Also das wird auch in der Wissenschaft gerade ausgiebig erforscht und wird in der Werbewelt auch mehr und mehr diskutiert. Ja, was ist denn eigentlich, wenn die Medien mit großen Redaktionen, ja, wenn die sich nicht mehr finanzieren können und wenn dann nur noch irgendwelche KI generierten Nachrichten über Social Media laufen, wo man eigentlich nur die Überschrift liest, was hat das für Auswirkungen, ja, auf unsere Demokratie? Das ist gerade ein interessantes Forschungsgebiet, was meiner Ansicht nach in der Diskussion, wo die Forschung, die es gibt aus der akademischen Kommunikationswissenschaft, noch nicht ausreichend genug in die Werbebranche diffundiert ist, noch nicht dort so richtig wahrgenommen wird. Und es gibt auch immer noch im Bereich Werbewirkung genug offene Fragen. Also das Say-Do-Gap habe ich schon erwähnt. Ja, was kann ich denn eigentlich machen, damit ich es schaffe, dass Menschen ihren Einstellungen entsprechend auch handeln? Ja, also eigentlich die Frage, wie kann Werbung motivieren, ja, etwas zu machen, ja, tatsächlich in Action, also von Einstellungen zu Handlungen überzuführen. Ja, da ist es überraschend, wie wenig in diesem Bereich geforscht wird. Es wird viel geforscht, wie Informationen wahrgenommen werden, wie Werbung wahrgenommen wird, ja, wie Aufmerksamkeit funktioniert. Ja, es wird viel geforscht, wie der Return on Invest bei bestimmten Werbeformen ist. Ja, aber die Frage, wie schaffe ich es jemand, der eigentlich der Meinung ist, dass er sich gesund ernährt und dass Gesundheit wichtig ist, wie schaffe ich es, dass er auch die gesunden Lebensmittel tatsächlich kauft? Ja, das ist ein spannendes Thema und damit werden wir uns alle in der Branche die nächsten Jahre beschäftigen, weil das Thema Verhaltensänderungen, ja, gerade im Konsumverhalten vor dem Hintergrund des Klimawandels ein wichtiges Thema, ein fast überlebenswichtiges Thema sein wird. Ja, und das ist dann auch fürs Marketing eine Aufgabe.
Herzlichen Dank, Dirk, für diesen wunderbaren Einblick in deine Welt. Und alles Gute und bis bald.
Ich bedanke mich.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.